Kultur als Territorium.
Heute ändert sich alles viel schneller als früher. Unser Leben ist von einer immer schneller werdenden Veränderung von Technik und insbesondere von medizinischem Fortschritt geprägt. Sie überholen uns mehr und mehr. Damit ändert sich auch unsere Kultur immer rascher, besonders in der westlichen Welt. Unsere Kultur ist in den letzten Jahren viel freier geworden. Kommen Menschen aus einem anderen, nicht so offenen kulturellen Umfeld in westliche Länder, um dort zu leben und zu arbeiten, ist das trotzdem nicht immer einfach. Und das hat überhaupt nichts mit Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit zu tun. Treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander, bringt das automatisch Spannungen mit sich. Die eher konservative Kultur will ihr altes, traditionelles System aufrechterhalten und fürchtet das Zerbrechen ihrer Moralvorstellungen und Sitten. Auf der Seite des Gastlandes fürchtet die freie, offene Kultur, in eine alte, traditionelle Welt zurückzufallen, von der sie sich längst emanzipiert hat. Gesetze und Verordnungen sollen als neutrale, objektive Instanzen eine Balance zwischen den verschiedenen Kulturen bewahren und jeder Seite in einem gewissen Rahmen ihr geistiges Territorium erlauben. Doch dies ist nicht leicht zu realisieren. Moral, Sitten und Regeln des Zusammenlebens innerhalb der Gemeinschaft und Familie wurden früher von der Religionsgemeinschaft festgelegt. Heute regeln in den meisten Ländern der westlichen Welt die Gesetzbücher des Staates das Zusammenleben. Doch es gibt auch heute noch Staaten, in denen Religion und politische Macht verschränkt sind. In diesen Ländern gelten viele religiöse Regeln gleichzeitig als politisch definierte Gesetze. Greifen wir ein Beispiel heraus: die Ehe. Nach der muslimischen Scharia ist es erlaubt, 4 Frauen zu heiraten. Eine Erklärung dafür ist vielleicht, dass Frauen in dieser Kultur, wie wir schon zu Beginn des Hörbuchs festgestellt haben, immer noch als Besitz des Mannes gelten. In manchen afrikanischen Stammeskulturen ist es erlaubt, mehrere Frauen zu haben, solange der Mann jeder Frau eine eigene Hütte ermöglichen kann. Anders ist das in der westlichen Welt bei Christen und Juden. Seit dem 8. Jahrhundert ist es Juden offiziell geboten, nur eine Frau zu heiraten. Im Christentum wurde die Einehe ebenfalls erst spät festgelegt. Heute ist sie in den westlichen Ländern gesetzlich festgeschrieben. Die Religion spielt hier keine Rolle mehr. Einige Länder haben inzwischen sogar die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern erlaubt. Im Laufe der Zeit sind manche ursprünglich religiösen Vorschriften Teil der Kultur einer Volksgemeinschaft geworden und haben Einzug in staatliche Gesetzbücher und Verordnungen gehalten. Sitten und Bräuche verändern sich mit der Entfaltung und Entwicklung einer Gemeinschaft fortwährend, und damit ändern sich auch die zu schützenden geistigen Territorien. Großfamilien sind heute in der westlichen Welt selten geworden. Damit ist es auch vorbei mit der Blutrache und anderen Formen der Selbstjustiz zur Verteidigung der Familie. Die Struktur von Großfamilien, in denen Eltern, mehrere Kinder, Großeltern, Unverheiratete und sonstige Anverwandte zusammenleben, füreinander sorgen und den Besitz der Großfamilie hüten und verteidigen, hat sich überlebt. Die Sorge für ältere Mitmenschen, ihre Pflege und gegebenenfalls ihre medizinische Versorgung übernimmt mittlerweile der Staat, oft in Kooperation mit privaten Institutionen. Mit den politischen Systemen hat sich auch die Lebensart der Menschen verändert. Manche von uns akzeptieren diese Entwicklung als selbstverständlich. Andere fühlen sich nicht aufgehoben in der Gemeinschaft, fühlen sich vielleicht sogar bedroht. Sie fürchten um ihre Sitten, ihre Moral und um alles, was sonst noch zu ihrer Tradition gehört. Es herrscht immer noch ein großer Kampf zwischen der traditionellen Ehe- und Familienstruktur und ganz neuen, erweiterten Formen des familiären Zusammenlebens, etwa der Patchwork-Familie, der offenen Beziehung oder anderen Formen der Gemeinschaft. Meine und deine Kinder prügeln sich mit unseren Kindern, ist ein Satz, der heute nicht ungewöhnlich ist, aber noch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts undenkbar war. Offene Ehen oder polyamore Beziehungen galten früher als eine der schlimmsten Sünden. Heute finden diese Lebensformen mehr und mehr Akzeptanz. Diese Entwicklung zu einer offenen, liberalen Familienstruktur wurde maßgeblich durch die Erfindung der Antibabypille gefördert. Die Erfindung der hormonellen Verhütung hat eine neue, sehr sichere Art der Familienplanung möglich gemacht. erstmals in der Menschheitsgeschichte leicht von Frauen zu steuern. Die Gefahr, unerwünscht schwanger zu werden oder uneheliche Kinder zu zeugen, hat sich damit drastisch reduziert. Frauen bestimmen zum ersten Mal allein, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Anfangs tat man sich schwer mit dieser neuen Möglichkeit. Sie wurde besonders von der Kirche als unmoralisch diffamiert. Doch rasch änderte sich die Einstellung dazu auf breiter Basis, was auch als ganz logisch erscheint. Niemand wollte fremde oder unerwünschte Kinder in seiner Familie haben, die letztendlich auch erbberechtigt wären. Die Pille hat diese Gefahr gebannt und damit auch eine Welle der freien und offenen Liebe ausgelöst. Heute, im 21. Jahrhundert, verändert sich mit den liberalen Familienstrukturen noch viel mehr als damals. Nicht nur heterosexuelle Partnerschaften und Ehen, sondern auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder Beziehungen mit Transsexuellen sind erlaubt und weitgehend auch moralisch akzeptiert. In vielen Ländern ist es solchen Paaren auch möglich, Kinder zu haben. Die Grenzen der Moral verschieben sich, die geistigen Territorien dehnen sich also aus, auch wenn es in manchen Kulturen immer noch als unmoralisch oder unsittlich gilt, einen gleichgeschlechtlichen Menschen zu begehren. Noch immer wird dies mancherorts sogar mit dem Tod bestraft. Geistige Territorien bzw. ihre Vertreter kämpfen gegeneinander, und das wird auch künftig in der Entwicklung der Menschheit so sein. Die Liberalisierung von Lebensformen, die heute mehr und mehr die Richtung vorgibt, ist nicht zu bremsen. Dennoch empfinden manche Menschen diese Offenheit als Bedrohung. Mit zu viel Offenheit und Lockerungen von Regeln und Sitten verlieren wir Menschen die Orientierung. Das ist die Kehrseite der Medaille. Je mehr Grenzen verschoben und geistige Gebiete erweitert werden, desto stärker sind Eigenverantwortung und Selbstbestimmung des Einzelnen gefordert. Verschwimmen Grenzen plötzlich, verlieren wir den Schutz des Territoriums. Die Institution Ehe zum Beispiel existiert immer noch und erlebt immer wieder einen neuen Aufschwung. Dennoch ist sie heute durch ein offenes, liberales Denken mehr denn je bedroht. Die Ehe an sich ist ein Territorium, in dem wir uns geschützt in Sicherheit wiegen. Sobald es mehr Offenheit gibt, mehrere Partner miteinander und nebeneinander leben, wanken die schützenden Grenzen. Heute wird selbst die traditionelle Struktur durchbrochen, dass nur Vater und Mutter Eltern sein können. Nun können auch, wie bereits erwähnt, Vater und Vater oder Mutter und Mutter Eltern sein. Unser Territorium des Zusammenlebens verändert sich. Die Veränderung des Denkens, der Werte, der Lebensentwürfe zieht neue Grenzen und schafft neue Territorien. Verlassen wir jetzt Familie und Ehe und werfen einen Blick auf die Körperkultur. Die Einstellung zur Nacktheit hat sich im Laufe der Zeit in unserer Kultur stark verändert. Im westlichen Europa gehen wir, trotz christlicher Religion, die hier immer noch vorherrscht, eher locker mit Nacktheit um. FKK, Sauna, nackte Beine, tiefes Dekolleté und so weiter sind an der Tagesordnung. Im Gegensatz dazu ist Nacktheit in anderen Kulturen, deren Religionen noch strenger sind und die einen stärkeren Einfluss auf das Alltagsleben haben, verpönt. Die mosaischen, jüdischen Religionen oder der Islam tabuisieren Nacktheit. Auch in Ländern, wo generell locker mit dem Thema umgegangen wird, gibt es kulturell bedingt unterschiedliche Auffassungen zu Nacktheit. Fast jedes internationale Hotel verfügt heute über einen Wellnessbereich mit Sauna. Aber Sauna ist nicht gleich Sauna. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz sitzen die Besucher nackt in der Sauna. Und es gibt auch gemischte Saunabereiche, wo Männer und Frauen zusammen in eine Kabine gehen können. In Amerika tragen die Saunagäste Badetücher und verteidigen ihr höchstpersönliches Territorium vor den Blicken Fremder. Ich bin selbst leidenschaftlicher Saunageher und habe oft die Irritation deutscher Gäste erlebt, wenn amerikanische Touristen in der Sauna mit einem Handtuch bedeckt sitzen. Da kann es leicht zum Vorwurf kommen, sie hätten etwas zu verbergen oder seien gar Voyeure. Selbst innerhalb derselben Kultur gibt es Gruppen, die eigene Regeln definieren und gleichzeitig die Regeln anderer Gruppen verurteilen. Der menschliche Körper gilt in der griechischen Kultur als etwas Schönes, wird in Kunst, Literatur und sogar in der Kirche gepflegt. Das ist aber ein Widerspruch zur eigenen Moral der Kirche. Priester und Nonnen müssen ihre Körper mit Kleidung voll bedecken und zu viel Freizügigkeit wird verurteilt. Und das, obwohl an den Wänden Skulpturen nackter oder Abbildungen nackter Körper zu sehen sind. In der arabischen Welt oder in der Welt des orthodoxen Judentums ist der vollbedeckte Körper ein Muss. Es ist streng verboten, ein nacktes Abbild des Menschen zu zeigen. Wenn zum Beispiel jüdisch-orthodoxe Gruppen in Israel ein Museum besuchen, werden Bilder, die Nacktheit zeigen, selbst wenn sie vielleicht die menschliche Evolution darstellen, verhängt. Nackte Körper werden in vielen Religionen einerseits als sündhaft betrachtet, andererseits wird der Körper als eine Fortpflanzungsmaschine verstanden. Denn nur zu diesem Zweck ist Sex überhaupt erlaubt. Das heißt, Sex dient weder dem Genuss und Spaß, noch darf er ein Mittel sein, um Liebe und Zärtlichkeit zu zeigen. Denn Nacktheit wird als Mittel der Verführung verstanden und damit negativ bewertet. Freikörperkultur im täglichen Leben oder in der Kunst können aber auch in Gesellschaften erlaubt und geduldet werden, deren Religion strenge Moralvorstellungen pflegt. Die Kunst ist frei und vieles ist erlaubt, was in der Realität des Alltags nicht erlaubt ist. In meinem Heimatland Israel ist man zum Beispiel viel offener als in den arabischen Ländern rundherum. Die Kunst ist frei, und wenn auch vieles im täglichen Leben nicht denkbar ist, ist es doch staatlich nicht verboten. Das heißt, was als erlaubt oder nicht erlaubt betrachtet, als positiv oder negativ bewertet wird, bestimmen die verschiedenen Gruppen von Menschen für sich selbst und grenzen sich so von anderen ab. Wir haben schon erwähnt, dass wir Menschen häufig Probleme haben, wenn wir zu viele Freiheiten genießen können und keinen Rahmen vorgegeben bekommen. In den westlichen Ländern sind die Menschen in den letzten Jahrzehnten viel liberaler geworden und haben ihre geistig-territorialen Grenzen erweitert oder sie verschwimmen lassen. In der Folge wuchs bei vielen Menschen der Wunsch nach mehr und deutlicheren Grenzen, die sie zur Orientierung brauchen. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass plötzlich strenge orthodoxe Religionen eine Renaissance erleben und religiöse oder spirituelle Bewegungen boomen. Denken wir an den Iran oder andere Länder wie die Türkei oder Ungarn. Wir bemerken eine Rückkehr zu Traditionen, die einzelnen Menschen mehr Macht verschaffen. Menschen, die gern den Ton angeben und über das Denken anderer bestimmen wollen. Natürlich gibt es in diesen Systemen auch schärfere Grenzen, mehr Regeln sowie Einschränkungen des geistigen Territoriums. Wir beobachten heute also zwei konträre Denksysteme bzw. geistige Territorien. Die einen, die sehr frei sind und den Menschen viel Eigenverantwortung überlassen, und die anderen, die den Menschen vorgeben, was sie zu denken haben. Teilweise kämpfen die Systeme auch physisch miteinander, wenn Demonstrationen aus dem Ruder laufen zum Beispiel. Andersdenkende werden nicht toleriert, sondern verhaftet. Gewalt bricht sich Bahn in Terrorismus. Wollen wir hoffen, dass sich Gegensätze in Zukunft ausbalancieren und aggressive Kämpfe um die wirtschaftliche oder religiöse Vormachtstellung ausbleiben oder sich zumindest verringern? Im Endeffekt geht es immer nur um territoriale Streitigkeiten und um die Frage, wer hat die Macht?